Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute bei einer neuen Ausgabe von BWG Sitzungswoche Sprechstunde begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christoph Nitz, ich bin Gründer von Sitzungswoche, dem unabhängigen Netzwerk für Politik, Wirtschaft und Medien. Unsere Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation mit den Berliner Wirtschaftsgesprächen. Und wir sind heute hier in der Ständigen Vertretung Steff Berlin zu Gast und da danken wir natürlich für die Gastfreundschaft. Mein Dank geht auch an das Steff Konzept- und Lizenzbüro und unserem Sponsor der Wöllhaff-Gruppe. Wöllhaff betreibt die Ständigen Vertretung am Flughafen BER und am Köln-Bonn Airport. Partner unserer Diskussionsreihe ist ebenfalls der OSI-Club. Das ist der Verein der Freundinnen und Freunde des Otto-Suhr-Instituts an der Freien Universität Berlin. Nicht zu vergessen Landau Media und Studio Schiffbauerdamm, dessen Team dafür sorgt, dass wir heute gute Bilder im Stream und später als Video on Demand und auch als Podcast zur Verfügung stellen können. Nur im Team ist es möglich, seit mehr als 5 Jahren diese Reihe durchzuführen. Für die Vorbereitung danke ich Simon Schramm aus unserem Büro. Heute zu Gast ist Dagmar Schmidt. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Zuständig für Arbeit, Soziales und Gesundheit, ein sehr breites und sehr, ja, glaube ich, auch kompliziertes und herausforderndes Zuständigkeitsgebiet. Und da sie damit wohl nicht ausgelastet ist, ist sie weiter Mitglied im SPD-Bundesvorstand. Herzlich willkommen heute hier. Ich möchte einfach mal dazu kommen, wie Sie in die Politik kamen und Sie sagen über sich selbst, dass Unfreiheit sowohl während der Nazi-Diktatur als auch in der DDR Ihre Familiengeschichte zu Ihrer Familiengeschichte gehören. Und deshalb meine Frage, wie hat dies Ihre Familie und auch Sie persönlich geprägt?
Ja, ich komme aus einer politischen Familie. Das kann man dem ja schon so ein bisschen entnehmen. Und mein Opa musste damals vor den Nazis fliehen, ist dann sozusagen aus dem deutschen Westen in den deutschen Osten vor den Nazis geflohen und hat dabei sehr unschöne Erfahrungen gemacht, auch der Bedrohung und auch von körperlicher Gewalt. Und nach dem Ende des Krieges dann die Erfahrung andersrum gemacht, dass er als Vorarbeiter in einem Steinbruch sich für die Interessen seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt hat, seiner Arbeiter, und das ist nicht so gut angekommen. Und dann hat man ihm geraten, doch schnell das Land wieder zu verlassen. Und dann ist er mit Sack und Pack und meinem Vater dann damals aus dem Osten wieder in den Westen geflohen. Und das ist schon etwas, eine Erfahrung auch zwischen Ost und West. Wir waren natürlich sehr viel im Osten, weil wir Verwandtschaft in der DDR haben und also hatten, und das war schon prägend, diese Erfahrung, ja, zu sehen, wie so ein anderes System funktioniert, und daraus sind wir dann, glaube ich, ist diese sozialdemokratische, ja, dass eben diese Gerechtigkeitsfragen mit den Fragen von Freiheit und Solidarität verbindet geworden, sodass für mich da auch gar keine politische Alternative eigentlich zur Verfügung stand, bei dem, wie, mit welchen Werten und welchen Überzeugungen ich groß geworden bin.
Aber damals in der Zeit war ja auch, sagen wir mal, der Umgang relativ ruppig. Also es gab Franz Josef Strauß, der sagte zu Willy Brandt: Ich würde gern wissen, was Sie draußen gemacht haben, was wir drinnen gemacht haben, wissen wir. Wie nehmen Sie das wahr? Also quasi auch dieser Wandel, dass speziell in der alten Bundesrepublik eine sehr starke Ausgrenzung stattfand und dass, sagen wir mal, die Verbrechen und die Vorkommnisse im Hitlerfaschismus einfach bagatellisiert wurden.
Ja, das war ja schon noch so ein bisschen vor meiner Zeit, bevor ich dann wirklich auch politisch wurde. Natürlich ist dieser der Weg der Vergangenheitsbearbeitung für jedes Land ein anstrengender und schwieriger. Und es braucht immer so ein bisschen auch die nächste Generation, die das dann tut, was ja in Deutschland auch, glaube ich, ganz gut gelungen ist, dass wir es wirklich geschafft haben, uns mit unserer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Da sind immer noch viele Fragen offen, nicht nur in Bezug auf Nazi-Herrschaft, auch was DDR-Vergangenheit anbelangt, auch was unsere koloniale Geschichte anbelangt, gibt es noch vieles, was wir uns anzugucken haben und womit wir umzugehen haben. Aber ich finde, im Vergleich zu anderen Ländern haben wir uns da eigentlich ganz gut auch mit beschäftigt. Mhm. Ich hoffe, dass das nicht jetzt sozusagen in der nächsten Generation verloren geht, sondern dass wir es schaffen, das auch zu transportieren, dass wir uns immer und immer wieder um unsere Demokratie und um unsere Freiheiten kümmern müssen, dass das nicht einfach selbstverständlich ist.
Definitiv, weil zurzeit gibt es sehr viele Menschen, die sich wieder einfache Rezepte wünschen und die das auch in Wahlumfragen ja manifestieren. Was ist da so Ihr Rat? Was kann man da als demokratische Gesellschaft tun?
Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, Dinge wieder einfacher verständlich zu machen. Weil ich glaube, dass in unsicheren Zeiten, wenn man dann auch noch nicht versteht, wie die Dinge funktionieren oder wie man selber sozusagen sich auch orientieren kann in unserer Gesellschaft, dass wir diese Dinge einfacher machen müssen, verständlicher machen müssen. Aber ich glaube, dass wir auch wieder so eine Haltung brauchen, dass eine Demokratie eben von Demokratinnen und Demokraten lebt. Also dass man auch nicht, dass es nicht reicht zu sagen, das müssen die in Berlin irgendwie hinkriegen, sondern dass man selber Teil davon ist, dass die Dinge gut werden müssen. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel, dass wir es den Menschen einfacher machen, dass wir ihnen auch mehr Klarheit und mehr Sicherheit geben und dem Verständnis in der Gesellschaft, dass man auch selber Verantwortung für das Ganze mitträgt. Das sind, glaube ich, so die zwei Dinge, die aufeinander zugehen müssen.
Mhm. Sie hatten einen Teilaspekt Ihrer Politisierung gerade schon im Gespräch benannt. Was war jetzt so das Initial, dass Sie sagten, ich muss mich engagieren und warum dann in der SPD?
Ja, wir waren damals mit 16, so eine Gruppe von Freunden, Schülerinnen und Schülern, die überlegt haben, dass sie sich politisch engagieren wollen und dann überlegt haben, wo man das macht. Und dann waren da die Jusos, das fanden wir ganz gut. Und dann bin ich in die SPD eingetreten und wir hatten dann so eine Schülergruppe an der Schule, die so ein bisschen dann Juso-Politik gemacht hat. Wir haben eine kleine Zeitung rausgegeben, die Rote Tomate. Wenn man das heute erzählt, wie man damals noch so Zeitung gemacht hat, im Vergleich zu heute, das war schon sehr, naja, anders noch, aber hat Spaß gemacht und so kam das dann. So habe ich dann lange bei den Jusos Politik gemacht und bin dann so dazu gekommen. Also im Prinzip auch über so einen Freundeskreis gemeinsam Lust auf Engagement.
Ja, Schülerzeitung, da könnte ich jetzt auch Stunden erzählen. Ich komme aus Tübingen und da hieß unsere erste Schülerzeitung Öko,
okay,
als das noch nicht ein Modebegriff war. Ja. So. Und Fixo Gumm und Aufkleben, Rubbelbuchstaben, ja genau, da könnte man fast hinbekommen.
Schnippelbücher.
Genau. Also. Und die Seyfried-Karikatur, Arme, der überall irgendwie dabei war. Genau, Sie haben aber weiterhin auch Erfahrung damit, Leute zu interviewen und verbreiten spannende Geschichten von Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus dem Wahlkreis in Form eines Podcasts, von dem hoffentlich bald auch neue Folgen zu hören sind. Wie kamen Sie auf diese Idee und wie wählen Sie die Leute aus, die da dann zu Wort kommen dürfen?
Also die Idee war immer, also wenn ich gefragt werde, was ist eigentlich das Tolle daran, irgendwie Abgeordnete zu sein? Also immer dieses Privileg, ganz viele spannende Menschen kennenlernen zu können. Und das gilt nicht nur irgendwie für Berlin und irgendwie wichtige, spannende Leute, sondern das gilt ja gerade auch für den Wahlkreis, wo man auf unglaublich viel Menschen, die interessante Berufe haben, die in ihrem Beruf interessante Sachen machen, trifft, wo man Menschen trifft, die im Ehrenamt ganz tolle Projekte machen oder die eine unglaubliche Lebenserfahrung haben oder die auch bei uns gerade eine sehr historische Region, die ganz viel Heimatwissen haben, Geschichtswissen haben. Und dieses Privileg, was ich genieße, das war die Überlegung, wie kann man das denn teilen? Und wie kann man das denn ein bisschen nach außen tragen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es halt mal andersrum. Nicht so ein Podcast, wo ich gefragt werde, sondern ein Podcast, wo ich die Menschen fragen kann. Und das sind, die werden ausgewählt nach, habe ich getroffen und fand ich spannend. Also ganz einfaches Kriterium. Haben was zu sagen, wovon ich glaube, dass das auch andere hören sollten. So. Das war die Idee, genau.
Und macht Ihnen Spaß?
Macht total Spaß, ja.
Genau. Wenn ich es richtig gelesen habe, war Helge Braun ungefähr gleich alt wie Sie und ging ebenfalls auf die Liebig-Schule in Gießen. Kennen Sie den aus Ihrer Jugend?
Wir haben zusammen Abi gemacht. Also wir sind nicht nur dieselbe Schule, wir sind derselbe Jahrgang. Und er war damals in der Jungen Union und ich bei Newsus. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir auch, glaube ich, beide dann im Redaktionsteam für die Abi-Zeitung. Also das war dann auch großkoalitionär besetzt.
Ja. Cool. Kommen wir zu Ihrem Wahlkreis. Was macht die Burg Greifenstein zu Ihrem Lieblingsort in Ihrem Wahlkreis? Und was könnten Sie noch empfehlen, wenn unsere Zuschauenden und Zuhörenden mal in den Landil-Kreis kommen?
Also die Burg Greifenstein hat nicht nur ein ganz tolles Glockenmuseum, was ja erstmal so klingt, oh, Glockenmuseum, aber das ist ein Glockenmuseum, wo man auch mitmachen kann. Und insofern also gerne auch mit Kindern mal besuchen. Aber was so das richtig Tolle ist, ist, wenn man oben auf der Burg steht, ist dieser Blick ins Tal runter in die Landschaft. Und bei mir im Wahlkreis ist ja sehr viel Landschaft, sehr viel schöne Landschaft. Und was man da natürlich noch alles machen kann, ist von auf der Lahn paddeln, über die verschiedensten Wanderwege auch gern mit Kindern, bis hin natürlich zu den tollen Fachwerk-Innenstädten und Altstädten, die wir haben in Wetzlar und Herborn. Also ein bisschen Industriekultur kann man auch noch betrachten, Grube Fortuna und sonst was. Also da gibt es ganz viel, was man sich angucken kann und erleben kann. Und wir haben auch steigende Tourismuszahlen bei uns. So gerade für Wochenende, ein verlängertes oder so, mal aus NRW oder aus dem Rhein-Main-Gebiet, das lohnt sich. Aber das gerne auch aus Berlin. Also
genau, in jedem Fall ist die Luft sicher besser, speziell aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also Frankfurt selber liegt ja in so einem Kessel, da ist die Luft also sehr schlecht. Wenn Sie jetzt so eine Art Elevator-Pitch nochmal machen, was zeichnet Ihren Wahlkreis und die Menschen in Ihrem Wahlkreis aus?
Naja, ich glaube, das ist diese Kombination aus einem ländlich geprägten Wahlkreis, einer ländlich geprägten Region und gleichzeitig einem sehr traditionsstarken Industriestandort. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was ich glaube, man nicht so oft in der Form hat. Man hat manchmal im ländlichen Raum dann irgendwie auch noch ein großes Unternehmen, das so der Lokalmatador ist, und wir haben halt sehr viel gewachsene Industrie, mittelständische Industrie, so kleine Nischen, Weltmarktführer, die, also mein Landrat sagt immer, hinter jedem Hügel ein Weltmarktführer, so ungefähr ist das. Ich glaube, dass das sehr prägend ist. Also wirklich dieses starke industrielle Prägung mit der schönen Landschaft vereint. Genau.
Sehr gut. Sie haben weitreichende Erfahrungen als Kommunalpolitikerin sammeln können. Und welche Erfahrungen haben Sie da für den Bundestag aus dieser Zeit mitgebracht, im Rucksack, wie man neudeutsch heute sagt? Und was ist auf der lokalen Ebene vielleicht besser als im Raumschiff Berlin?
Ja, wir merken es ja gerade jetzt ganz besonders, aber sonst natürlich auch. Die wirklichen Probleme der Menschen laufen alle in den Kommunen auf. Also der Erste, an den man sich auch wendet, ist irgendwie der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin oder der Landrat. Und das heißt, die ganz konkreten Fragen, die Menschen beschäftigen, laufen immer erstmal auf der kommunalen Ebene auf. Und die Erfahrung, ich habe ja auch damals schon Sozialpolitik im Schwerpunkt gemacht, und die Erfahrung eben, dass es immer um ganz konkrete Probleme konkreter Menschen geht. Mhm. Das ist das, was man hier in Berlin halt auch immer im Kopf haben muss, wenn man dann den großen Rahmen dafür setzt. Und mir und nicht nur mir, sondern vielen anderen in der Fraktion ist es immer ein Anliegen zu gucken, dass wir starke, handlungsfähige Kommunen haben. Wir haben dafür ja auch schon in der letzten Legislatur auch viel Geld in die Kommunen gegeben, auch während der Pandemie versucht, Gewerbesteuerausfälle und sowas alles auszugleichen, weil klar ist, das Demokratieerleben ist in der Kommune. Also ob Dinge funktionieren oder nicht, nehmen die Menschen als erstes Mal in der Kommune wahr. Und deswegen muss es da funktionieren, wenn man sozusagen auch möchte, dass der Staat funktioniert und auch als handlungsfähig wahrgenommen wird. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel mit den Kommunen super wichtig, und manchmal würde man sich wünschen, dass man nicht immer die Länder dazwischen hätte, wenn man mit den Kommunen gemeinsam Politik machen möchte.
Ja, Da sind wir dann bei Ihrem Bundesland Hessen. Da sind ja Wahlen demnächst. Und die SPD, die ja dort lange quasi Regierungsverantwortung trug, ist da zurzeit zweitstärkste Kraft. Meinen Sie, Sie schaffen das bis zum Wahltag, dass Sie da die SPD stärkste Kraft wird? Und was sind so Ihre Ideen? Was könnte das befördern?
Also das, was wir jetzt an Umfragen sehen, die sind immer noch bundespolitisch überlagert. Mhm. Ja, wir sind noch nicht in einer Umfragesituation, wo man sich wirklich über landespolitische Themen unterhält. Und wenn wir aber in dem Wahlkampf an den Punkt kommen, und das ist, wenn der Wahlkampf dann anfängt und auch als solcher wahrgenommen wird, über die wirklichen landespolitischen Themen zu reden, dann ist erstens die Bilanz der Landesregierung erschreckend schlecht. Dann sind die Angebote, die wir machen, nicht überraschenderweise natürlich richtig gut. Okay. Und deswegen glaube ich, dass wir da eine gute Chance haben, auch stärkste Partei und dann stärkste Fraktion im Hessischen Landtag zu werden. Es ist auch dringend nötig, weil wir wirklich jetzt 25 Jahre in der Opposition gesehen haben, wie man ein Land, das eigentlich immer Beispiel für andere Länder war, so irgendwie einfach hat, ich sag mal, rechts liegen lassen, indem man dadurch, dass man nichts gemacht hat, hat man auch keinen Konflikt gehabt, auch in den Koalitionen, macht auch keine Fehler, aber man bringt eben auch nichts voran. Und das merkt man wirklich über so eine lange Distanz. Das fängt an mit irgendwie der Aufstellung der Bildungslandschaft, ja, inklusive Hochschulen, die nicht sozusagen auf die Stärken des Bundeslandes ausgerichtet sind, die sich nicht an Clustern orientieren, wo keine Idee, kein Plan dahinter ist, bis zur, sozusagen zum sozialpolitischen Fundament. Früher wurde immer Bundespolitik dann sozialpolitisch auch stark nochmal aus Ländern begleitet, nochmal mit eigenen Initiativen, Verstärkung. Da sind andere Bundesländer anders unterwegs. Und wir sind ja mittlerweile schon seit vielen Jahren immer am neidischen Rüberblicken nach Rheinland-Pfalz. Mhm. Und früher, also die Älteren unter uns erinnern sich noch dran, früher war es immer andersrum. Ja, da wurde immer neidisch aus Rheinland-Pfalz nach Hessen geguckt. Jetzt gucken die Hessen von der Polizei und ihrer Ausstattung bis hin zu den Schulen, bis hin zu den Lehrerinnen und Lehrern, die aus Hessen nach Rheinland-Pfalz wechseln. Ja, haben wir ja auch eine Mangelsituation. Gucken sie neidisch rüber nach Rheinland-Pfalz. Und bei aller Freundschaft nach Rheinland-Pfalz, das würde ich gerne wieder umkehren. Und insofern glaube ich, dass die Leute das mittlerweile auch merken und spüren. Ja. Also es gibt schon eine Verdrossenheit mit dieser Landesregierung. Und wir haben, sagen wir mal, ein Angebot, wo man dann, glaube ich, auch gut sagen kann, nee, dann müssen die es jetzt mal machen. Mhm. Lassen wir die mal los. Und da freue ich mich auch drauf.
Also zur Pfalz eines, ich komme aus Baden-Württemberg. Und wenn man von Karlsruhe Richtung Pfalz, Landau, Germersheim fährt, dann waren auf den Schildern immer in Klammer Pfalz. Also Landau, Klammer Pfalz, Germersheim, Klammer Pfalz. Ich dachte immer so, das ist eine Warnung. Achtung, bleibt in Baden-Württemberg, geht da nicht rüber. Aber wie Sie sagen, die Zeiten ändern sich.
Ja. Genau.
So, wir sind hier bei BWG Sitzungswoche Sprechstunde. Sie haben auch Sprechstunden natürlich in Ihrem Wahlkreis. Und was für Probleme kommen da bei Ihnen quasi zur Sprache und wie ist generell Ihre Kommunikation aufgebaut? Welche sind so die Wege, in denen Bürgerinnen und Bürger sich mit Ihnen in Verbindung setzen?
Verschiedenste. Also wir haben im Prinzip alle Kommunikationswege offen.
Also gibt es auch noch eine Postkarte?
Und es gibt natürlich, dass die Leute uns schreiben. Also händisch, das wird immer weniger, klar, oder Mails. Viele rufen auch an. Da habe ich ein ganz tolles Wahlkreisbüro, das wirklich sich auch die Mühe macht, dann auch wirklich das Problem auch zu erfassen, um das wir uns dann kümmern müssen. Manchmal sind die Menschen dann sehr aufgeregt, wenn sie anrufen oder haben auch Probleme, die sie emotional sehr, sehr belasten. Und das ist so das eine. Dann habe ich natürlich die Bürgersprechstunden wie alle, also wo man dann vorbeikommen kann. Und da gibt es auch die unterschiedlichsten. Also da gibt es die haben dann wirklich so eine Liste mit einzelnen Punkten, Themen, die sie einfach beschäftigen, wo sie von mir wissen wollen, wie ich dazu stehe. auch zu dem, wie Sie, was Ihre Meinung dazu ist und wollen meine Meinung dazu hören. Und dann gibt es Menschen, die mit einem ganz konkreten Problem kommen und dann auch gerne mal die Aktenordner dabei haben, wo wir dann gucken müssen, wie wir das angehen können. Das sind dann Fragen von Rente oder wo man mit dem Jobcenter zu tun hat oder ganz viele auch Gesundheitsfragen, die uns da beschäftigen. Also das ist ein bunter Mix und dann gehen wir natürlich auch raus. Ja, und machen Bürgersprechstunden vor Ort, dann auch zusammen mit den jeweiligen Kommunalen vor Ort, weil dann oft auch, wenn man vor Ort ist, lokale Fragen auftauchen, die ich dann gar nicht beantworten kann. Ja. Und dann ist das immer ganz gut, wenn man dann so eine Kombi macht. Dann biete ich im Sommer an, das heißt Urlaub in der Heimat. Da kann man dann, machen wir irgendwas, was man sonst nicht so machen kann. Also wir wandern irgendwo lang und haben jemanden dabei, der mehr weiß als alle anderen darüber oder besichtigen was, wo man sonst nicht so einfach hinkommt. Oder jetzt im Sommer werden wir zum Beispiel uns mal sehr intensiv auch den Wald und seinen Zustand angucken. Und da ist eben auch immer die Gelegenheit, wenn wir dann wandern und spazieren gehen, dann einfach mal neben mir herzulaufen, um mir eine Frage zu stellen. Ja, so, also wo man dann ganz niedrigschwellig auch in Kontakt kommt und dann manchmal trinkt man danach noch einen Kaffee oder so. Und also insofern versuche ich so die verschiedensten Wege dann der Kommunikation neben dem, was man halt sonst hat. Ja, dass man die Fachverbände vor Ort einlädt zu den verschiedenen Themen, die wir dann hier behandeln und alle diese Dinge, die man dann macht. Aber so direkt mit den einzelnen Bürgern sind das eigentlich so die zentralen Angebote. Ich habe einen Newsletter, auf den es dann auch immer mal eine Reaktion gibt, den ich nach jeder Sitzungswoche verschicke, wo ich versuche, immer das, was wir machen, noch mal so zu erklären, dass Leute verstehen, was das mit ihnen zu tun hat und was das für sie auch konkret heißt wo man vielleicht auch mal ein, zwei Sätze mehr auf die Erklärung verwenden kann, als jetzt in der Tagesschau.
Ja. Definitiv, genau. Ja. Sie hatten es vorhin schon erwähnt, die Industrie, Ihr Wahlkreis hat die größte Industriedichte Hessens, liegt allerdings im Zukunftsatlas trotz leichter Verbesserung immer noch im Mittelfeld, wenn man Deutschland insgesamt anschaut. Und mit einer Platzierung auf Platz 206 hat Ihr Wahlkreis einen ausgeglichenen Chancen-Risiken-Mix. Wie kann man die Industrie dort stärken? Weil insgesamt ist ja gerade auch mit der Automobilindustrie in Deutschland der Industriestandort Deutschland ist ja in der Diskussion und es gibt sehr viele neue Herausforderungen. Und was meinen Sie, was wäre da gut in Ihrem Wahlkreis? Was müsste da auch die zukünftige Landesregierung vielleicht anpacken?
Ja, erstmal, was wir so
gut,
selber wir angepackt
haben.
Was wir selber angepackt haben, weil wir das sehen. Wir haben halt sehr viele Unternehmen, kleine, mittelgroße, auch große, aber die jetzt auch über einen langen Zeitraum mit ihrem Geschäftsmodell gut Geld verdient haben wo jetzt klar ist, dass man in diesen Transformationsprozessen sich verändern muss. Ja, dass die Anforderung gerade, Automobil ist ein Stichwort, aber eben nicht nur Automobil. Es betrifft auch andere Bereiche, Digitalisierung, Fachkräfte, es muss in Produktivität investiert werden und so weiter. Und aus diesem wir haben lange das, was wir gemacht haben, perfektioniert zu, wir müssen jetzt auch überlegen, was anderes zu machen. Diesen Switch, den kriegen nicht alle gleich gut hin. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen davon wegkommen, dass jedes Unternehmen irgendwie für sich guckt, kriege ich das hin oder nicht, sondern dass wir ein Angebot in der Region machen, wo man sich drüber austauscht, wo man sehr nah an den Bedürfnissen der Unternehmen und auch der Betriebsräte, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, guckt, welche Unterstützungsstrukturen braucht man, ja, was Qualifizierung, Weiterbildung anbelangt, was Digitalisierung anbelangt und haben dafür auch Bundesmittel beantragt und bekommen, um diesen Prozess gemeinsam mit dem Regionalmanagement, mit den Kommunen, mit den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden voranzubringen. Und das, glaube ich, ist so ein wichtiger Initiator, dass alle wissen, es muss was passieren. Wir haben die Hochschulen mit drin. Wir haben auch sehr mit der Technischen Hochschule Mittelhessen eine sehr wirklich auch federführende Universität, wenn es um die Umsetzung von auch Prozessen geht, wenn es um sehr konkrete Fragen geht und eine Tradition der Zusammenarbeit auch mit den Unternehmen vor Ort, auch über Studium Plus und so. Also wir haben eigentlich so eine ganz gute Grundlage dafür, das eigentlich zu bewältigen. Was fehlt, ist halt so ein Anstoß und so eine Initialzündung und so einen, einen Angelpunkt, der das auch zusammenführt. Und das haben wir mit Bundesmitteln hingekriegt. Und was ich mir dann vom Land wünschen würde, ist, dass das natürlich auch dann längerfristig sowas mit unterstützt wird und dass wir diese Clusterbildung, also wir haben ja nicht nur Auto, wir haben auch eine starke Optikindustrie, wir haben in Marburg dann auch Mittelhessen viel Pharma und Medizin und das alles, sagen wir mal, bildet sich jetzt nicht unbedingt in den Hochschulstandorten auch so ab. Ja, also dass man da dann das auch so begleitet, dass man diese Cluster dann auch entsprechend unterstützt. Und das wäre also einer so der ersten Dinge, die man machen müsste, wenn man die Landesregierung hat, diese Dinge ein bisschen in Ordnung bringen, ja? Und da ein bisschen Schwung reinbringen.
Da komme ich zu Ihrem Lebensmotto. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Twende, das ist Swahili für los geht's. Und Sie haben Ihren Lieblingsort, benennen Sie außerhalb Deutschlands, also in Ostafrika, genauer gesagt in Tansania. Und was nehmen Sie von dort sonst noch mit und was würden Sie sich von Tansania für Deutschland wünschen? Was kann man da quasi als Best Practice nehmen?
Ich bin das erste Mal 1992 mit dem Rucksack nach Tansania gereist. Und das, was mir aufgefallen ist, was ich gleich so sympathisch fand, war, dass dort alle möglichen Religionen friedlich miteinander leben. Ja, also man hat da so, man hat einen Anteil Hindus, es gibt ja viel indische Einwanderung, man hat einen hohen Anteil muslimischer Bevölkerung, christlicher Bevölkerung, alle möglichen anderen Religionen. Und so dieses Erlebnis, aha, da ist die Moschee direkt gegenüber der Spirituosenladen und um die Ecke die Kirche und irgendwie alle kommen so gut miteinander klar. Das war so das, was mich so, als ich ankam, gleich so positiv aufgefallen war. Das hat natürlich auch so Höhen und Tiefen jetzt erlebt mit 9-11 und all diesen Dingen. Ja, gab es natürlich auch dort Spannung. Aber das war so das, wo ich dachte, ach ja, das ist ja schön, es geht ja. Ja, und das ist so eins von den vielen Dingen. Auch so ein afrikanischer oder so ein Pragmatismus, den ich in Tansania erleben durfte, dass wenn ein Problem da ist, nicht erstmal dieses Problem über einen epischen Zeitraum studiert wird, sondern man irgendwie gleich ins Lösen dieses Problems einsteigt, ist was ich mir manchmal auch wünschen würde, dass wir ein bisschen mehr davon in Deutschland hätten.
Ein Stück weit manchmal auch die Gelassenheit, wenn ich in Afrika bin und einen öffentlichen Verkehrsmittel, besonders einen Bus nehme, da muss man einfach Zeit haben, bis der Bus dann kommt. Er kommt dann irgendwann. Nehmen Sie das auch mit, dass es dort etwas gelassener ist oder anderes Lebensgefühl vielleicht?
Also sagen wir mal so, ich bin in der Beziehung schon sehr deutsch. Also ich habe es gern zackig und schnell und ich brauche auch immer, wenn ich nach Tansania komme, mal so 2-3 Tage, um mal runterzukommen. Ja? Und dafür ist das auch gut. Aber ich habe gerade die Konstruktion des ÖPNV als sehr gut durchdacht wahrgenommen, weil dieses System dieser Kleinbusse, die irgendwie immer am Ende des Dorfes warten, bis sie voll sind und dann fahren sie aber auch los und dann kann man da wieder aus und in das nächste einsteigen. Und so kommt man eigentlich, also ehrlich gesagt, dadurch die ländlichen Räume manchmal besser, als wenn man das mit dem ÖPNV bei uns versucht. Also insofern, da habe ich schon wirklich ausgezeichnete Erfahrungen machen dürfen, auch wirklich in die hintersten Ecken dann auf diesem Weg zu gelangen.
Ja. Schaffen Sie es regelmäßig? Haben Sie so einen Rhythmus, in dem Sie nach Tansania gehen?
Nein, früher ja. Also als jetzt mit Familie und Kind ist natürlich irgendwie so ein Safari-Urlaub ein bisschen anders zu organisieren, als wenn man sich früher einfach den Rucksack gepackt hat, das Flugticket gekauft hat und dann mal geguckt hat.
Genau.
So im Lonely Planet, was machen wir heute und was machen wir morgen? Insofern hat sich da ja mit zunehmendem Alter und so auch ein bisschen die Art und Weise zu reisen geändert. Aber ich versuche es jetzt so ein bisschen auch beruflich mit in den Blick zu nehmen und war jetzt vor dem Hintergrund globaler Gesundheit in Tansania gewesen im letzten Jahr und habe mir angeguckt, wie auf Sansibar und auch im Mainland jetzt versucht wird, eine Krankenversicherung aufzubauen. Und was auch wichtig ist an unserer Unterstützung, damit überhaupt so ein Grund an Gesundheitsversorgung aufrechterhalten werden kann. Und das war total toll, weil die sansibarische Regierung, also wir haben mit dem Gesundheitsminister geredet, die sind wirklich jetzt dabei, so eine Krankenversicherung aufzubauen. Und dann sind ja viele, die nicht so viel Geld haben, die auch im informellen Sektor arbeiten und wo es dann schwierig ist, das alles hinzukriegen. Und deswegen muss es noch eine weitere Einnahmequelle geben. Und die haben sich überlegt, dass die einfach $1 pro Tag von den Touristen nehmen, in die Krankenversicherung packen und dafür die Touristen auch sozusagen auf die Gesundheitsinfrastruktur zugreifen dürfen, wenn sie was haben. Und das finde ich eine ganz tolle Idee, weil wer nach Sansibar reist, $1 pro Tag, ja, das ist nichts, was jemanden davon abhält, dahin zu fahren. Das Geld ist total sinnvoll eingesetzt, das wird jeder gerne zahlen und ist irgendwie so eine, also ich fand das eine ganz tolle Idee. Ja. Und so habe ich immer noch so ein bisschen dann über meine Themen politischen Kontakt, aber ich hoffe, dass ich demnächst auch mal wieder in Urlaub hinfahren kann.
Okay. Bleiben wir beim Leben zwischen ländlich und der Hauptstadt. Wie empfinden Sie denn das Leben hier in Berlin? Sie sind ja inzwischen 10 Jahre im Bundestag. Fällt Ihnen die Umstellung jeweils von einer Wahlkreiswoche zu einer Sitzungswoche leicht? Und was gefällt Ihnen, was missfällt Ihnen?
Ja, man lebt ja nicht wirklich in Berlin, man arbeitet ja in Berlin. Also, ich
auf Montage, wie Michael Roth sagte.
Ja, also das ist ja nicht so, dass man jetzt hier irgendwie abends das kulturelle Angebot nutzt oder irgendwie shoppen geht oder so, sondern gerade wenn man Familie im Wahlkreis hat, dann ist man hier nur zum Arbeiten. Und so handhabe ich das auch. Also ich bin auch anders als manche Kolleginnen und Kollegen jedes Wochenende zwischen den Sitzungswochen zu Hause. Und insofern ist das hier Arbeitsplatz. Und ehrlich gesagt, natürlich ist Berlin eine ganz, ganz tolle Stadt. Aber ich bin froh, wenn ich zu Hause bin.
Okay. Kommen wir zu Ihrem Job. Wie stelle ich mir so diesen Zuständigkeitsbereich vor? Sie sind stellvertretende Fraktionsvorsitzende, leiten da den Arbeitskreis. Und wann kommt ein Thema zu Ihnen? Weil jetzt gerade mit den Problematiken um das Heizgesetz hat man erfahren, der geneigte Bürger hat erfahren, dass es, bevor quasi die obersten Spitzen aus Fraktion und Regierung zusammenkamen, dass da die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gefragt haben. Also wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich ihren Tätigkeitsbereich vorstellen als stellvertretende Fraktionsvorsitzende?
Also die Arbeitsgruppe zum Beispiel leite ich nicht, sondern das machen die Sprecherinnen und Sprecher jeweils, mit denen wir auch als stellvertretende Fraktionsvorsitzende ganz eng uns austauschen und natürlich auch immer mal, gerade wenn es wichtige Punkte sind, mit in den Arbeitsgruppen natürlich sind. Aber sonst ja im Prinzip auch dadurch, dass wir ja immer mehrere Zuständigkeiten in uns vereinen, verschiedenste Baustellen noch jeweils andere haben, als die sich nur um ein bestimmtes Thema kümmern. Und die Verhandlung fängt immer an bei den Berichterstattern. Also diejenigen, die in den Ausschüssen für die jeweiligen Fraktionen dann zuständig sind für jeweils diesen thematischen Bereich, die fangen an zu verhandeln. So, und wenn die an die Grenzen stoßen, dann kommen die Sprecherinnen und Sprecher dazu. Wenn die an die Grenzen stoßen, kommen die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden dazu. Da sollte man es dann eigentlich auch erledigt haben. So, also manchmal spätestens da sollte eigentlich alles geklärt sein. Wenn das aus Gründen mal nicht gelingt, dann kommt sozusagen die Fraktionsvorsitzenden ins Spiel. Genau, und dann hat man ja diese Koalitionsausschüsse, wo dann wiederum, also wenn es dann ganz fürchterlich alles ist, dann muss es da behandelt werden. Aber der normale Gang der Dinge ist, dass man das schon entweder auch mal ohne uns schafft oder das schon so weit ist, vorbereitet ist auch alles, dass dann auf der Stellvertreterebene das dann geklärt wird spätestens. Das ist eigentlich so, wie es sein sollte.
Aber wenn ich es jetzt richtig für mich mitnehme, sind Sie dann eher im Management tätig als Fachpolitikerin?
Ja, so, es ist so beides.
Also eine Mischform.
Genau, es ist so beides. Also natürlich muss man gucken, dass, dass der Laden gut läuft in den Themen, ne? Und ist dann im Austausch mit den Sprecherinnen, Sprechern, Berichterstatter, je nachdem, welche Themen, welche Gesetze jetzt gerade diskutiert und behandelt werden. Und guckt natürlich auch, wie passt das zu den anderen Themen. Also wie, wo muss man Dinge auch fachübergreifend koordinieren und so. Also diese Managementaufgaben sind dann schon auch bei uns. Aber natürlich müssen wir auch ein bisschen Ahnung von den Themen haben, weil sonst können wir sie nicht so gut verhandeln. Mhm. Aber die wirklichen Expertinnen und Experten sind ja dann immer die Berichterstattung.
Mhm. Okay.
Mit denen tauschen wir uns dann aus und holen uns dann natürlich dann auch deren Expertise ab.
Gut, wir haben einen Medienpartner und zwar den Newsletter Berlin Bubble, Berlin Blase. Und da stellen wir immer von deren Leserinnen und Leser eine Frage und die heutige wäre: Nach der Pflegereform ist vor der Pflegereform. Sehen Sie eine Chance innerhalb der Ampel und vielleicht sogar, indem Sie Teile der Opposition mit einbeziehen, eine nachhaltige Finanzierungslösung für die Altenpflege zu finden?
Ja, das ist ja so eine der großen Aufgaben, die auch gesellschaftlich vor uns liegen, dass wir eine Lösung dafür finden, wie wir Pflege im Alter gut absichern. Weil bisher ist ja die Pflegeversicherung keine Voll- oder Teilkaskoversicherung, sondern es ist ja immer sozusagen ein Zuschuss. Ja, es ist eine Hilfe, eine Unterstützung zu dem, was man dann als Belastung hat, dadurch, dass man pflegebedürftig wird. Und unsere Vorstellung ist schon, dass wir das deutlich verbessern, dass wir auch dahin kommen, dass wir nicht zu dem, was es an Kosten gibt, einen Zuschuss geben, sondern dass man zum Beispiel in so eine Art Teilkasko sagt, das ist sozusagen der feste Beitrag, den man bringen muss. Der Rest wird von der Versicherung getragen, aber dann muss man natürlich andere Finanzierungsmodelle haben. Ja. Ja, dann ist unsere Vorstellung natürlich die, dass sich alle dann auch an dieser Versicherung beteiligen, gleichermaßen, dass man auch die mit den größeren Einkommen mehr beteiligen kann. Und dass wir schon dann in so eine Art Bürgerversicherungsmodell dann kommen, um das abzusichern. Ob sowas in der Ampel möglich ist, schwierig, weil da ja zwei schon sehr unterschiedliche Vorstellungen von sozialer Absicherung aufeinander stoßen. Ja, wir, die eher die Idee haben, dass man das solidarisch in einer Gesellschaft finanziert und dass auch die, nochmal wie Abgeordnete, die jetzt ein bisschen mehr verdienen, einen größeren Beitrag dazu leisten, dass aber andere im Alter auch noch würdig leben können, weil das unseren Laden zusammenhält. Und dann gibt es ja die andere Auffassung, die sagt, naja, aber am Ende muss sich halt jeder privat selber kümmern. Das kann man ein bisschen unterstützen und helfen, aber das ist schon eine Eigenverantwortung, dass man das dann auch für die Pflege für sich im Blick hat, wenn man irgendwie, dass man dafür vorsorgt, dass man pflegebedürftig werden könnte. Und das sind halt schon sehr unterschiedliche Auffassungen. Und wir haben ja im Koalitionsvertrag dazu auch einiges festgehalten mit Steuerzuschüssen, was ja auch jetzt nochmal zeigt, dass man als Gesamtgesellschaft diese Themen tragen möchte. Und ja, da ist der Finanzminister gefordert, noch das ein oder andere dann aus dem Koalitionsvertrag auch möglich zu machen.
Bleiben wir bei Herrn Lindner. Der schlägt quasi auch im Gesundheitsbereich zu. Und jedes Jahr ab jetzt beginnen geht es ja um die GKV, also um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da ist es wohl für das kommende Jahr so, dass die Beiträge ein zweites Mal leicht ansteigen, auch weil Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt hat, dass eben kein höherer Steuerzuschuss beim Finanzminister möglich für das kommende Jahr sein wird. Wie sehen Sie diese Entwicklung und was könnte eine Idee sein, um die GKV-Finanzen nachhaltig aufzustellen, dass man nicht jedes Jahr quasi so einen Flickenteppich irgendwie im Herbst zusammenstrickt?
Also ich glaube, eins, was man erstmal festhalten muss, ist dadurch, dass wir am Arbeitsmarkt eine stabile und gute Lage haben, ja, und wir da auch viel Kraft und Energie reingesteckt haben, dass das so ist mit Kurzarbeitergeld und anderen Geschichten, ist die Lage nicht wirklich dramatisch. Ja, so, sondern weil das hängt ja davon ab, auch wie sich wirtschaftliche Lage entwickelt, wie sich die Arbeitsmarktlage entwickelt, wie dann auch die Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme aussieht. Das heißt, wir sind erstmal schon, stehen wir so schlecht nicht da. Und dann hat man ja die Trias. Ja? Also man kann entweder die Beiträge erhöhen, man kann die Steuerzuschüsse erhöhen oder man kann Leistungen kürzen.
Genau.
So, Leistungen kürzen fällt für uns aus. Ja, sondern im Gegenteil müssen wir ja gucken, wir haben die ganze Frage Long-Covid und ähnliche Geschichten vor uns, die wir ja noch in Angriff nehmen müssen. So, und dann bleiben Beiträge und Steuerzuschüsse. Und es bleibt natürlich noch eins, und das haben wir ja auch schon im letzten Herbst in Angriff genommen, Effizienzen im System zu suchen. So, das wird mittel- und langfristig über die Reform, Krankenhausreform gelingen. Das wird auch über Digitalisierung, über Telemedizin. Also wir haben viele Bausteine, wo wir auch im System effizienter werden wollen und müssen. Gerade im Krankenhaus, teuerstes System, mittelgut. Ja, also da ist noch Luft nach oben. Oder eben Steuerzuschüsse. So, und Steuerzuschüsse und Beiträge, dazu haben Sie ja das Richtige gesagt. Wir haben natürlich auch Steuerzuschüsse im Koalitionsvertrag festgelegt, wo wir sagen, es sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die sollen nicht die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler finanzieren. Das hat für dieses Jahr der Finanzminister noch nicht hinbekommen, dass das auch funktioniert. Und deswegen werden wir moderat die Beiträge anheben, um eben keine Leistungskürzungen vornehmen zu müssen.
Ja. Krankenhausstruktur oder Krankenhausreform. Karl Lauterbach hat gesagt, nicht die Ökonomie, sondern die Patientinnen müssen wieder im Mittelpunkt stehen. Wie sehen Sie die Chancen für eine gute Krankenhausstrukturreform und welche Punkte dürfen aus Ihrer Sicht dabei nicht fehlen?
Naja, das ist ja, also das, was wir vor uns haben, das ist, glaube ich, in der Wahrnehmung gar nicht so klar. Das ist eine richtig, richtig große Reform. Und da ist genau, wie Minister Lauterbach das gesagt hatte, der Blickwinkel, aus dem wir die machen, sind die Patientinnen und Patienten. Das heißt, die Versorgung muss erreichbar sein und sie muss qualitativ gut sein. Und das sind sozusagen die Angelpunkte. Und deswegen gerade bei der Krankenhausreform muss man gucken, dass man nicht mehr finanziert, dass ein Krankenhaus nur überlebt, wenn es viele Sachen macht, auch wenn es die gar nicht gut macht.
Genau.
Sondern dass wir eine Vorhaltepauschale haben, die sagt, dieses Krankenhaus ist notwendig dort vor Ort, damit die Leute das haben, aber es soll auch trotzdem nur die Sachen machen müssen, die es auch gut kann. Und für andere Sachen müssen dann andere Krankenhäuser auch noch gut erreichbar sein. Aber die haben dann eben einen höheren qualitativen Standard.
Ja.
Und vor Ort gucken wir, das soll so ein bisschen wie so ein Baukasten werden. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Versorgungsgesetze und so weiter, zu gucken, was ist denn da, was brauchen wir noch und wie kann man diese Dinge zusammen gut hinbringen. Ja, also zwischen stationärer und ambulanter Versorgung, ja, dass man eben in der Lage ist, sehr flexibel eine gute Versorgung hinzustellen und nicht an lauter Grenzen stößt, die das bisher verhindert haben, dass man auch im Sinne der Patientinnen und Patienten gut zusammenarbeiten kann. Und deswegen ist die Krankenhausreform das eine. Dazu kommen die Versorgungsgesetze, dazu kommt Digitalisierung und alles das zusammen sozusagen wird dann dazu beitragen, dass wir wirklich eine gute Versorgung auch in der Fläche hinkriegen, die qualitativ besser ist als das, was wir jetzt haben.
Allerdings nicht einfach ist, Sie hatten es vorhin erwähnt, manchmal wäre es ja gut, wenn man mit den Kommunen direkt sprechen könnte. Die Bundesländer haben die Investitionen und die Finanzierung der Krankenhäuser über Jahrzehnte quasi, sagen wir mal, nur teilweise erfüllt, zu denen sie ja
ganz
gemäß
vorsichtig
der
formuliert, ja.
Rahmenbedingungen in unserer Republik eigentlich verpflichtet sind.
Ja.
Gleichzeitig wird jetzt, wo quasi versucht wird, von Bundesseite mehr Geld ins System zu geben, wird gleichzeitig aber von Bundesseite gesagt, wir müssen uns da auf einen Rahmen einigen, damit wir nicht quasi einfach das bestehend durchaus suboptimale System einfach besser weiterfinanzieren. Und finden Sie es merkwürdig, dass die Bundesländer, die quasi in der Vergangenheit ihre Zahlpflicht nicht erfüllt haben, am lautesten brüllen, sie möchten aber die Planungshoheit im Krankenhausbereich bitte behalten?
Das war aber jetzt eine komplizierte Frage. ich könnte jetzt sagen, ja, nein. Ja, also mit den Ländern ist das so eine Sache.
Die stehen ja auch im Wahlkampf und sagen wir mal.
Teilweise stehen sie im Wahlkampf, wobei auch die, das muss ich dann mal sagen, auch die Wahlkämpfenden unterschiedlich konstruktiv sind oder wenig konstruktiv. Das hat eben auch was damit zu tun, wie viel Arbeit hat man vor Ort schon erledigt als Land und wie viel nicht. Wie viel war man bereit zu investieren und ist man sozusagen, hält man daran fest, dass überall ein Krankenhaus ist, das aber nicht richtig funktioniert?
Ja.
Oder macht man sich auf den Weg, auch mit eigenen Investitionen eine Versorgung hinzustellen, die qualitativ so ist, dass man auch selber sich da behandeln lassen würde? Und da treffen wir eben auf Länder, die in dieser Entwicklung sehr unterschiedlich weit auch schon eigene Hausaufgaben gemacht haben oder nicht. Und da bin ich aber eigentlich optimistisch, dass das gelingt. Also mein Eindruck ist, dass die allermeisten Bundesländer sehr konstruktiv dabei sind, mitzumachen. Natürlich auch berechtigte Interessen vor Ort haben, das ist ja gar keine Frage. Und ich glaube, dass wir das gut hinbekommen werden. Also man wird gucken, in welcher Geschwindigkeit, in welchen Schritten und mit welchen Dynamiken und auch was es sozusagen an Begleitfinanzierung auch für diese Transformation dann braucht. Aber ich bin eigentlich optimistisch, dass wir es hinbekommen, weil alle sehen, dass wir es hinbekommen müssen. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, zu einer Einigung zu kommen.
Nach dem letzten Bund-Länder-Treffen wurde ja vom Bundesminister wiederum gesagt, es war ein gutes Treffen. Das gab es von den Ländern teilweise auch als Wahrnehmung.
Ja.
Das heißt, Sie als stellvertretende Fraktionsvorsitzende haben ja auch die Zeitpläne, die so ein Gesetz nehmen muss und so ein Vorhaben. Also liegt das Projekt noch im Zeitplan und Sie sind insgesamt optimistisch?
Ja. Ja, also ich glaube, das ist ja bei allen Gesundheitsreformen so, dass es unglaublich viel Widerstände gibt. Ja, weil es unglaublich viele Akteure gibt, die alle ihre Einzelinteressen haben und es im Gesundheitswesen so wenig so einen kooperativen Gedanken gibt. Ja, so, es gibt viel Selbstverwaltung und Selbstentscheidung und so weiter. Und deswegen werden wir in diesen ganzen Prozessen jetzt viel erleben an Streiks hier und Protest dort und was weiß ich, man kennt ja auch immer noch die eine oder andere Unterschriftenkampagne, die dann da läuft. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das, was wir machen, nämlich zu gucken, wie wir wirklich alle Strukturen, auch weil ja, die Apotheker da heute unterwegs sind, auch die Apothekerversorgungsinfrastruktur wirklich unter diesem Versorgungsgedanken zu stärken, zu verbessern und in diese Netzwerke vor Ort zu bringen. Und deswegen glaube ich, es wird noch viel Diskussion und Debatte geben und viel Aufregung, aber wir werden am Ende was richtig Gutes haben.
Da sind wir alle gespannt und würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen gemeinsam da uns zum Feiern treffen könnten.
Komm gerne zum Feiern wieder.
Wo sehen Sie denn die Schwächen und Risiken in der von Ihnen angesprochenen Digitalisierung im Gesundheitswesen?
Uiuiui. Also, da sind wir ja schon ziemlich hintan im Vergleich zu anderen Ländern.
Könnte man und, so vorsichtig formulieren,
ich habe neulich mit Ulla Schmidt drüber gesprochen. Ich sagte, das wollte ich ja alles auch schon. Und irgendwie kommt man mit diesen Digitalisierungsfragen in Deutschland so schwer voran, weil wir es irgendwie nicht schaffen, das mal zentral wirklich umgesetzt zu bekommen und immer noch so eine Urangst da ist, dass man das nicht datensicher machen könnte. Und ich glaube, das wird jetzt das, was wir hinkriegen müssen, wirklich einfach mal am Exempel nachzuweisen, dass das geht. Weil der, also elektronische Patientenakte, dass wir das immer noch nicht haben und immer noch irgendwie auf Papierzetteln durch die Gegend laufen und jeder selber irgendwie immer im Kopf haben muss, welche Medikamente er wann wie zu was genommen hat und wann irgendwie das letzte von irgendwas war und wie die Blutwerte waren und so weiter oder muss das Zettelchen dabei haben. Das ist ja alles wirklich schon so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert. Und deswegen glaube ich, dass wir auch mit dem Anlauf, den wir jetzt nehmen, wo ich auch sehr optimistisch bin, dass das gut wird, wirklich mal zeigen, dass das für die Menschen eine Erleichterung und keine Zumutung ist. Ja, also diese Angst davor, oh, jetzt kommt wieder was Neues und ich weiß nicht, ob ich das kontrollieren kann oder wie ich damit umgehen kann. Wirklich es einmal durchzuexerzieren, dass die Menschen merken, nee, es macht mir das Leben leichter und einfacher, wenn ich das habe und ich habe es unter Kontrolle. Und ich glaube, wenn wir da das einmal geschafft haben, dann ist das auch für andere Bereiche sozusagen ein bisschen Vorreiter. Und deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt im Gesundheitswesen mit Karl Lauterbach die Vorreiter sein können, auch für anderen sozialen Bereiche des Sozialstaats, wo wir auch in der Digitalisierung, in der Entbürokratisierung für die Bürgerinnen und Bürger mal deutlich vorankommen müssen.
Bleiben wir beim letzten Punkt zu dem Bereich Gesundheit. Und zwar, Karl Lauterbach hat erklärt, dass das E-Rezept nun die letzte Hürde einer flächendeckenden Erprobung genommen hat. Nämlich der Einlöseweg ist so, dass ein gesetzlich Versicherter mit seiner elektronischen Gesundheitskarte in die Apotheke gehen kann, diese in das Kartenlesegerät steckt und dann bekommt er das offene E-Rezept quasi ausgehändigt. Das war schwierig, weil in der alten Version eben Datenschutzprobleme waren. Jetzt, wo Karl Lauterbach sagt, also ab 1. Juli ist das, was wir angekündigt haben, was die Gematik angekündigt hat, Realität, los geht's. Und alle sagen, oh, in den Praxen ist noch nichts ready to go und schwierig. Und also diese Übereiltheit und diese Hektik, haben sich da ein paar eingerichtet, dass dieser Punkt nicht kommt und dass das E-Rezept vielleicht irgendwann in 10 Jahren erst startet?
Ja, das ist ja so ein bisschen diese, wir schaffen es in Deutschland einfach nicht mal anzufangen. So, ja, sondern Sie kennen die Geschichte, die Christine Lambrecht von dem Rucksack bei der Bundeswehr erzählt hat. Ja, also bevor der nicht 8 Jahre lang wirklich geprüft wurde, ob auch alles der perfekteste Bundeswehr-Rucksack dieser Welt ist, bringen wir den nicht in die Produktion. Und so sind wir irgendwie an anderen Punkten auch so ein bisschen. Und das bremst uns total aus. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt einfach mal anfangen. Und dann werden die Menschen erleben, nein, es ist besser und nicht schlechter. Und wir müssen genau in dieses Erleben kommen. Es wird besser und wir müssen es uns zutrauen, Dinge in Schritten zu machen, Dinge einfach anzufangen und loszulegen, damit wir aufholen. Also wir sind ja in diesen Bereichen im internationalen Vergleich wirklich weit, weit hinten dran. Wir haben da aufzuholen, was ja auch das Gute ist. Wir können lernen von dem, wie es andere Länder gemacht haben. Kann nicht immer alles 1:1 übertragen. Aber um es auf den Punkt zu bringen, der Minister hat vollkommen recht, wir müssen jetzt mal anfangen.
Perfekt. Wenn Sie Deutschland alleine regieren könnten, also so wie Rio Reiser das ja als König oder Königin von Deutschland mal vorgeschlagen hat, wäre Ihre erste Tat in der Tat die Abschaffung der sogenannten Zweiklassenmedizin durch eine solidarische Bürgerversicherung? Und Sie hatten es ja schon angerissen, dass es mit dieser Koalition nicht gelingt. Und wie könnte das Ziel Ihrer Ansicht nach mittelfristig erreicht werden?
Naja, das ist ja immer ganz einfach. Man braucht ja nur eine Mehrheit dafür. Also okay. Das ist ja schon in den Händen der Wählerinnen und Wähler. Wenn Sie die Parteien wählen, die das wollen und diese dann ein Bündnis schmieden können, das eine Mehrheit hat, dann kann man das ganz einfach im Gesetz umsetzen. Mhm. Ja, also das ist ja gar kein Zauberwerk, sondern diese Dinge sind ja immer abhängig davon, was Wählerinnen und Wähler wählen, wer dann koaliert und was man dann in diesem Zusammenhang umsetzen kann und was nicht. Also insofern nach 25, klar.
Ja. Okay. Sie haben ein sehr breites Fachgebiet, dazu gehört auch Arbeit und das Thema Fachkräftemangel ist, glaube ich, noch nicht bei allen in der Republik so angekommen. Die Industrie und die Handelsorganisation etc. sagen, 2030 werden 7,5 Millionen Arbeitsplätze einfach leer bleiben, wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist. Wie sehen Sie eine Chance, diesen Fachkräftemangel zu lösen und was müsste man auch in der Kommunikation mit der Bevölkerung da vielleicht angehen?
Also ich glaube, dass es mittlerweile jeder mitbekommen hat, dass uns nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte überhaupt fehlen. Mhm. Also ich glaube, dass das Thema, das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also wir haben das ja schon auch über Jahre hinweg immer und immer wieder angesprochen. Haben ja auch versucht, schon in der letzten Koalition ein Einwanderungsgesetz zu machen, was noch nicht so ist, dass es wirklich gut funktioniert, um Fachkräftemangel zu beseitigen. Aber ich glaube, das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft als ein drängendes angekommen. Was uns wichtig ist, ist, dass wir erstmal, bevor wir Einwanderung einfacher machen für Fachkräfte und Arbeitskräfte und auch attraktiver machen. Wir brauchen ja nicht glauben, dass alle nach Deutschland wollen. Ja, also ja. Da sind die englischsprachigen oder französischsprachigen Länder sind uns da voraus. Und irgendwie haben skandinavische Länder auch irgendwie einen besseren Ruf manchmal als wir. Aber erstmal geht es darum, die Potenziale zu heben, die wir auch im eigenen Land haben. Und da sind ja auch viele Baustellen. Wir haben mit dem Bürgergeld einen ersten Schritt gemacht, diejenigen, die lange draußen sind, auch wirklich gut zu begleiten, dass sie auch nachhaltig wieder in Arbeit kommen können. Ja. Also Bürgergeld war ein wichtiger Schritt für Fachkräftemangel. Wir machen jetzt Ausbildungsgarantie. Auch ganz wichtig, dass wir junge Leute nicht in irgendwelchen Warteschleifen haben, sondern dass wir sie aus der Schule auch direkt in die Ausbildung bekommen, um Fachkräfte zu werden, aber auch natürlich gutes eigenes Leben zu haben. Dann Frauen. Ja, wir haben immer noch Kinderbetreuung. Naja, also nicht mehr ganz so schlimm wie im letzten Jahrhundert, aber immer noch nicht ausreichend, dass man auch Vollzeit arbeiten kann als Eltern. Zumindest nicht beide. Und da ist eine Riesenbaustelle, weil die Frauen sind gut ausgebildet, die sind da. Da steckt ein Riesenpotenzial an Fachkräften drin, wenn wir Kinderbetreuung nicht nur in der Kita, sondern auch in der Schule ausbauen würden. Menschen mit Beeinträchtigung sind ein großes Potenzial, das wir uns jetzt vorgenommen haben, auch nochmal in den Fokus, in den Mittelpunkt zu holen. Also da gibt es vieles, was wir im eigenen Land noch an Potenzialen heben können. Aber selbst wenn wir das alles hinkriegen, brauchen wir trotzdem Fachkräfte, Einwanderung, Zuwanderung. Das machen wir ja jetzt gerade. Das Gesetz, dass wir da kommen, zu einer guten Lösung kommen, wirklich auch Menschen hier eine berufliche und dann aber auch eine Lebensperspektive in Deutschland zu geben. Und dann werden wir, das ist auch so ein bisschen das, was ich ja vorhin schon mal im Wahlkreis angesprochen habe, nicht drum herum kommen, auch in Produktivität, in Digitalisierung, in Automatisierung zu investieren. Und auch gerade bei so viel Bürokratie in Verwaltung und sonst was, ja auch überall Fachkräftemangel, zu gucken, wo können wir einfach auch Prozesse entbürokratisieren, einfacher machen, um einfach Arbeit an anderer Stelle zu haben und nicht in diesen Prozessen zu verschwinden.
Hubertus Heil hat gesagt, dass in Zukunft Arbeitsplätze nicht mehr ohne künstliche Intelligenz zu denken sind. Ab 2025 oder so wird jeder damit zu tun haben. Sehen Sie das eher als Chance oder als Risiko an? Also ChatGPT soll ja in anderen Ländern verboten werden.
Als Sozialdemokratin sehe ich natürlich immer erstmal die Chancen in den Dingen, aber nicht ohne, dass wir ihnen Regeln geben. Und über diese Regeln, mit den Regeln hängen wir noch ein bisschen hinter dran. Wir müssen uns nicht nur auf das, vieles davon ist national gar nicht wirklich zu regeln. Wir müssen uns auch auf europäischer und auf internationaler Ebene um diese Regeln kümmern. Deswegen war es ja auch wichtig, dass Olaf Scholz das bei den G7 zu einem harten Punkt gemacht hat, dass wir KI Regeln geben müssen. Ich hoffe, dass wir das beschleunigt tun, weil das wirklich eine Dynamik haben kann, wenn wir uns als Gesellschaft in Deutschland oder auch als Weltgesellschaft nicht darüber austauschen, was wir wollen und was wir aber auch nicht wollen und dem auch klare Grenzen setzen, dann kriegt das eine Dynamik, die sehr unschön werden kann. Also insofern die Chancen da drin sehen und nutzen, aber auch sich darüber verständigen, welche Regeln wir dafür brauchen.
Zum Abschluss, wenn Sie sich einen Wunsch erfüllen könnten, sei es privat, politisch oder auch gesellschaftlich, welcher wäre das?
Einer. Es ist ein bisschen schwierig, gerade zu fokussieren.
Ja, sparsam.
Also früher hätte man gelacht darüber, wenn sich jemand den Weltfrieden wünscht. Mhm. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr ernsthafter Wunsch wieder geworden ist und eigentlich die Voraussetzung dafür oder für viele, viele andere Wünsche, dass sie sich verwirklichen können. Also insofern ist, glaube ich, eine internationale Ordnung, in der man wieder miteinander redet, statt zu Waffen zu greifen oder in der das sozusagen, in der man sich die Regeln dafür gibt, Konflikte friedlich auszutragen, glaube ich, so der größte Wunsch, den man im Moment haben kann, neben natürlich, dass man privat für alle Angehörigen und Freunde Gesundheit und Ähnliches wünscht, was ja auch immer so die eigene Lebensqualität maßgeblich beeinflusst, ist das, glaube ich, der Wunsch, der im Moment mich am meisten umtreiben würde.
Vielen, vielen Dank. Das war BWG Sitzungswoche Sprechstunde mit Dagmar Schmidt. Und ich danke unseren Partnern und danke Ihnen für das Zusehen und Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie ein anderes Mal dann wieder dabei sind, wenn es heißt BWG Sitzungswoche Sprechstunde. Wir bemühen uns jedes Mal, eine Politikerin oder einen Politiker nicht nur in einem 1,30-Statement quasi zu einem speziellen Punkt zu befragen, sondern ein bisschen die Person hinter dem Namen, hinter der Funktion quasi lebendig werden zu lassen. Und ja, ich freue mich, wenn Sie ein anderes Mal wieder dabei sind. Und nochmal vielen Dank an Dagmar Schmidt.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Danke.